Vortragskassette 1051. Sie hören Arthur Muhl über das Thema Einführung in das Lied der Lieder, das Hohelied Salomos, Teil 2. Fortsetzung und Schluss zur Kassette 1003. Es sind Texte mehrerer Bibelstunden auf der Langensteinbacher Höhe zusammengefasst, unter Weglassung der Wiederholungen. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn. Der Vortrag beginnt mit der Lesung von Hohelied 2, Vers 3.
Wie ein Apfelbaum, wir müssen lesen, Apfelsinenbaum, aus dem Hebräischen. Ja. Ja. Goldene Äpfel heißt es. Wie ein Apfelsinenbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter inmitten der Söhne. Da spricht sie zu ihm. Ist der Sohn Gottes in unseren Augen viel wunderbarer, viel herrlicher als die heiligsten Engel, nicht? Das sind alles Söhne Gottes, lesen wir im Psalm 82. Aber Söhne Gottes nur auf Schöpfungsebene, nicht auf Zeugungsebene. Er ist der einzig Gezeugte, Jesus Christus. Und sie sind Söhne Gottes, aber als Werke seiner Hände. Das ist der Unterschied, gewaltig. So ist mein Geliebter inmitten der Söhne. Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt. Und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Goldene Äpfel in silbernen Prunkgefäßen, also ein Wort geredet zu seiner Zeit. Goldene Äpfel, die Apfelsinen wieder, in silbernen Prunkgefäßen, Gefäßen der Erlösung, der Versöhnung. Also ein Wort geredet zu seiner Zeit. Versteht das unser Herr? Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt, liebe Geschwister, das machen wir jetzt da in diesen Tagen. Wir haben uns nun in die dunklen Angelegenheiten des Alten Testamentes begeben. Nicht? Und das heißt auf Deutsch, wir haben uns mit Wonne in seinen Schatten gesetzt. Und seine Frucht, die hier jetzt reift, in seinem Schatten sitzen, übereinstimmend mit dem Wort Salomos, im Schatten, den dunklen Angelegenheiten des Alten Testamentes, ist die Weisheit Gottes verborgen. Wer ist die Weisheit Gottes? Christus. Die Schrift ist es, die von mir zeugt. Aber nicht nur dort, wo vom Lamm die Rede ist. Nicht? Aber Lamm ist ja auch eine dunkle Angelegenheit, das geschlachtet wird. Nicht? Und jetzt ein Wort. Das betrachten wir noch eine Viertelstunde. Und dürfen an dem einen Wort sehen, was für prophetische Perspektiven sogar in diesem hohen Lied der Liebe vorhanden sind. Ich lese einige Verse und dann greifen wir nur einen heraus. In Kapitel 2 lesen wir von Vers 10 an. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir, mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Ich darf dazu noch sagen, was hier mit Freundin übersetzt ist, heißt im Hebräischen, müsste übersetzt werden, mit Mithirtin oder Herdengenossin. Als Illustration dazu dürfte dienen, jene 7 Jahre, die dem Jakob in der Fremde bei seinen Verwandten auferlegt worden ist, die ihm schon sehr lieb gewordene Rachel, erst wann heiraten zu dürfen, wenn er dem Schwiegervater 7 Jahre gedient hat. Hat Jakob die Rachel wirklich lieb gehabt? Ohne Zweifel. Sonst hätte er gesagt, ja, Taschdenke, würde der Schweizer sagen. 7 Jahre gedient. Und dann wurde er von seinem Schwiegervater ja gründlich betrogen. Nicht? Dann hat er 2x 7 Jahre gedient, hatte also der Rahel sehr lieb gehabt. Ja. War ihm 14 Jahre Dienstzeit wert, ohne die Geliebte als Weib zu besitzen. Das bedeutete in Israel später und damals, dass keine leibliche, geschlechtliche Berührung stattfand. Wie lange? 14 Jahre. Aber 14 Jahre lang hüteten die beiden zusammen die Herden des Schwiegervaters, Vaters und Schwiegervaters. Erst als die Rahel ihm übergeben worden war, lesen wir, da ging er zu ihr ein und sie gebar. So. Ja, ich möchte hier nur den Finger darauf legen, zeigen. Herdengenossin, nicht? Das war hier der Fall zwischen Jakob und seiner geliebten Rahel. Die haben zusammen die Herden gehütet. Aber was könnt ihr euch gut vorstellen? Dass das ein allerliebster Brautstand war. Wie man es sich heute kaum vorstellen kann. Sauber, rein, aber allerliebst. So haben wir zu verstehen, meine Freundin, meine Mithirtin, meine Herdengenossin, eine, die als Hirtin, denn Israel ist ja einmal eine Hirtin Gottes, nicht? Die übrigen Herden, weide deine Zicklein bei den Herden meiner Genossen. Ich habe schon zu viel gesagt, weil ich nicht bei dem einen Vers hängen geblieben bin, denn ich meine, mache dich auf, meine Herdengenossin, meine Mithirtin, meine Schöne, und komm, denn siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, er ist dahin, die Blumen erscheinen im Lande, die Blume ist das Bild, das Symbol der Herrlichkeit. Die Zeit des Gesanges ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Jetzt kommt das Wort. Der Feigenbaum rötet seine Feigen. Und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Die Stimme des Christus gegenüber Israel. Wann? Wenn der Winter ihres Lebens vorüber. Lukas 13. Vers 6 an, er sagte dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberge gepflanzt war. So. Jetzt müssen wir fragen, was sagt die Schrift über die Bedeutung Weinberg? Jesaja 5 finden wir, Vers 7, der Weinberg Jehovas der Heerscharen ist das Haus Israel. Also, Weinberg bedeutet das ganze Haus Israel, also die 12 Stämme Israels. Und jetzt lesen wir hier, jemand hatte inmitten seines Weinbergs etwas anderes als Weinstöcke, nämlich einen Feigenbaum gepflanzt. Ja, was könnten wir inmitten des Landes und Volkes Israel besonders finden, das schon als Baum den ganzen Weinberg überragt, beherrscht? Was beherrscht denn inmitten Israels? Israel. Der Stamm Juda, stimmt das? Juda hat das Königtum und herrscht auf dem Berge Zion. Steht dieser Feigenbaum, beherrscht er dann die ganze Situation schon rein geografisch? Ja. Genau besehen heißt das, der von Jesus vor unsere Augen gestellte Feigenbaum stellt nicht Israel dar, sondern nur die Zentralstelle Israels, den Stamm Juda in Jerusalem mit dem Tempel und dem Königsturm herrschend. Politisch, religiös, Jerusalem, in Juda. Das ist der Feigenbaum. Jetzt prüfen wir, ob das stimmen könnte. Er fährt weiter. Und er, dieser jemand, kommt zu diesem Feigenbaum, sucht Frucht, 3 Jahre lang. Stimmt? Beim Herr Jesus, 3,5, sind auch noch 3. 3 Jahre lang sucht er Frucht, offenbar war schon das 3. Jahr hier vorbei, und findet keine. Jetzt spricht er zum Weingärtner, also einer, der den ganzen Weinberg betreuen soll, ganz Israel, spricht er, hau ihn um. Der macht nur das Land unnütz, unfruchtbar. Was spricht der Weingärtner? Also nicht jetzt der Ackersmann, sondern der Weingärtner heißt das hier. Der sagt, Herr, lass ihn noch dieses Jahr. Ich will um ihn graben und Dünger legen, ob er vielleicht dann Frucht bringt. Wenn nicht, magst du ihn umhauen. So. Wer ist der jemand, der inmitten seines Weinbergs Israel diesen Feigenbaum gepflanzt hat? Wer ist der jemand? Gott, der Gott Israels, der Messias Israels in dem Fall. Kommt er nach Jerusalem, ja, nach Juda? Aber warum ist hier die Rede nur vom Feigenbaum und vom Weinberg, der wird gar nicht beurteilt? Warum? Weil es in den Tagen Jesu keine 12 Stämme gab, die im Lande Israel waren, die waren noch unter den Nationen zerstreut, nur Juda war da, nur der Feigenbaum. Aber normalerweise war Juda als beherrschende Mitte in die 12 Stämme gepflanzt von Gott. Nun spricht also der Herr, der Sohn Gottes, der hier gekommen ist und eben gesagt hat, zu jemand, der verantwortlich zu sein scheint für das Wohlergehen des Feigenbaums. Nicht? Aber der Betreffende ist Weingärtner, so steht im Griechischen. Der muss also verantwortlich sein, vor wem? Vor Jesus, vor Gott, für das Wohlergehen von ganz Israel. Da nun Jesus der Sohn Gottes ist, müssen wir den Verantwortlichen für ganz Israel wo suchen? Nicht unter den Menschen, sondern unter den Göttern. Gibt es da einen, den Gott besonders für Israel reserviert hat? Michael. Ja. Das dürfen wir wagen, vorerst ins Auge zu fassen, weil bei Salomo geschrieben steht, wer seines Feigenbaums wartet, wer ihn sorgfältig pflegt, der wird seine Frucht genießen. Und rein botanisch gesehen lesen wir, dass der edle Feigenbaum einer ganz besonderen, ständigen, sorgfältigsten Pflege bedarf, wenn er Früchte bringen soll. Sonst verwildert er. Ja, ist aus den Worten des Weingärtners hier nicht ersichtlich, der scheint barmherziger zu sein als der Eigentümer, nicht? Aber wenn der sagt, halt, lass ihn noch dieses Jahr, ich will, was tun? Graben und Dünger legen. Was merken wir aus dieser Rede? Der hat den Eindruck, vielleicht habe ich doch nicht die letzte Pflege bewahrt. Das heißt eigentlich, Herr, lass mir noch ein Jahr Zeit, nicht? Vielleicht. Nicht? Und dann aber, wie ging es tatsächlich? Christus wurde verworfen und war nicht nachher noch mal eine Möglichkeit von Gott gegeben, Christus doch anzunehmen und Frucht zu bringen. Mit der Steinigung des Stephanus haben sie den Heiligen Geist gelästert, endgültig die Führer und das Volk. Und die Schlusssprache Gottes war, nach dem Wort, dann magst du ihn umhauen, im Jahre 70 Jerusalem zerstört. Ein Wort, das wir in Micha 7, Vers 1 bis 2 finden, sagt uns, dass Gott seine Seele begehrt nach Frühfeigen. Nach Frühfeigen. Das können wir schon richtig lesen, ja? Was heißt das? Die Seele Gottes und Jesu sucht hungernd nach Erstlingsfrüchten aus Juda. Können wir das verstehen? Nach Erstlingsfrüchten. Wir machen jetzt den Exkurs. Sehen den Herrn Jesus hungernd. Früh morgens sieht er von weitem einen Feigenbaum, nur einen. Sah der Sohn Gottes die Geschichte Judas schon von Ferne. Ja. Er geht auf ihn zu, weil er im vollen Blätterschmuck dasteht. Was heißt das? Dann hat er, wenn er im vollen Blätterschmuck dasteht, dann sind die Frühfeigen schon reif. Vor- und Frühfeigen sind schon reif. An einer anderen Stelle heißt es, nebenbei, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Ja, was kann der unschuldige Baum dafür, wenn der Herr zur Unzeit da Frucht sucht? Nicht? Ja, er hat gar nicht Feigen gesucht, sondern Frühfeigen. Und wenn er keine Vor- oder Frühfeigen hat, dann ist er überhaupt unfruchtbar das ganze Jahr. Dann gibt es auch keine Zeit der Feigenernte, wo der Baum in seiner vollen Pracht und Fülle die Feigen bringt. Also die eigentliche Feigenernte bringt. So verstehen wir die Linie. Also bis jetzt stimmt Punkt für Punkt, dass Feigenbaum tatsächlich den Stamm Juda meint. Ja, wenn das so ist, liebe Geschwister, dann müsste ja jede einzelne Feige am Feigenbaum je einen einzelnen Juden darstellen. Ihr seht, man darf es genau nehmen, also wir probieren es mal, ob man es genau nehmen darf, und finden nun in Jeremia 24, in den ersten Versen, ersten 10 Versen, finden wir Folgendes. Was siehst du, Menschensohn? Ezekiel 24. Ich sehe zwei Körbe voll Feigen. Er sieht es näher an, vor dem Hause Gottes. In dem einen Korbe sind sehr schlechte, ungenießbare Feigen. Und in dem anderen Korbe sind sehr gute Feigen. Was bedeutet das? Antwort Gottes. Die sehr guten Feigen, das sind die Juden und ist der jüdische König, den Nebukadnezar in die babylonische Gefangenschaft geführt hat. Das sind die sehr guten Feigen. Wir denken an Daniel und seine Freunde. Die sehr schlechten, ungenießbaren Feigen, das sind die von Nebukadnezar im Lande der Verheißung zurückgebliebenen einzelnen Juden. Also einzelne Juden in Körbe sortiert, nicht? Bedeuten was? Feigen. Stimmt's? Wir haben gesagt, dann müssten einzelne Feigen einzelne Juden bedeuten. Stimmt. Dann ist auch so, wenn Jesus in Lukas 21 jetzt auf dieses Endzeitzeichen Feigenbaum zu sprechen kommt, seht den Feigenbaum rein. Da seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon aufschlagen. Und Matthäus sagt, seht den Feigenbaum, wenn schon sein Zweig saftig wird und Blätter gewinnt. Ja, was ist jetzt vor uns gestellt? Nur ein Zweig des Feigenbaums. Das heißt also, wenn nur ein Teil der Juden, also ein Zweig des Feigenbaums, wenn nur ein Teil der Juden wieder im Lande, denn jetzt muss noch gesagt werden, ja, gleich Schluss. Als Jesus den Feigenbaum, der keine Frucht hatte, keine Frühfeigen, verfluchte, verflucht seist du für diesen Äon, für dieses Zeitalter, komme keine Frucht von dir, stimmt's? Ja, von Juda. Komme keine Frucht von dir. Und alsbald verdorrte der Baum von der Krone bis in die Wurzeln. Was heißt das praktisch? Das Holz wurde starr, verdorrt, erstarrt und die Blätter fallen ab. Jetzt kommt das Gegenteil. Die Jünger sagen, Herr, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters und deiner Wiederkunft am Ende dieses Zeitalters? Antwort, seht den Feigenbaum. Wenn schon sein Zweig wieder weich wird, das Gegenteil von verdorren und starr werden und wieder Blätter gewinnt, nicht? Das Gegenteil von Blätter abfallen, Wenn also die Juden wieder im Lande ihrer Verheißung sehet, sichtbar werden als Staat vor aller Welt, dann fährt er weiter. Dann wisset ihr von selbst, kann man gar nicht mehr wackeln und meinen oder nicht meinen, dann wisset ihr von selbst, indem ihr das geschehen seht, weltgeschichtlich, dass der Sommer, das Reich Gottes, tausendjähriges Reich, vor der Tür steht. Wie weit vor der Tür? Er fällt weiter. Wenn ihr dieses mit dem Feigenbaum geschehen seht, mit dem Staat Israel, wahrlich, ich sage euch, diese Feigenbaumgeneration von heute wird nicht vergehen, bis das alles bis und mit meiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit geschehen ist. Wie oft hören wir, ja, das, was die Juden da machen, wohl im Lande der Verheißung, da hat Gott nichts damit zu tun. Das machen die mit ihren Finanzen und mit ihrem Nationalstolz und wer weiß was, nicht? Ja, Jesus sagt ja, nur im besten Fall wieder Blätter, also die äußeren Formen, nicht? Wenn es nur schon so weit ist, das Reich, dass wir wissen, dass das Reich Gottes vor der Tür ist, innerhalb einigen Jahrzehnten, seit 48. Das genügt nicht. So, aber was fehlt noch? Die Früchte. Besonders die Frucht, nach der Gott sich sehnt, nämlich die Frühfeige. Wir lesen die Stelle noch, schlagen auf, vielleicht zuerst Hosea 9, Vers 10. Hosea, erster kleiner Prophet, Kapitel 9, Vers 10. Ich fand Israel wie Trauben in der Wüste. Israel, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum. Also was haben wir vor uns? Sowohl den Weinberg als den Feigenbaum. Wir haben ganz Israel, ja, in der Wüste und Juda wieder. Vorerst. Aber da ist schon die Rede damals als Frühfrucht. Denken wir, wer war da? Ein Josua, der Sohn Nuns, der Christusvordarsteller. Dann haben wir die Glaubensmänner, der wie ein David und so weiter. Das waren die Väter sogar vorher Abraham und diese leuchtenden Glaubensmänner in Israel als Vorbild. Schon eine Frühfrucht damals, aber in der Zeit Jesu vor 2000 Jahren nicht. Wie war es denn mit den Jüngern? Sie hatten das Wunder der Speisung der 5000 erlebt. Und dann heißt es nachher, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihre Herzen waren verhärtet. Und in der Nacht von Golgatha spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet mich euch alle in dieser Nacht an mir ärgern. Nicht alle verlassen. So sah es aus. Dann das feine Wort in Micha 7. Micha 7, Vers 1 und 2. Wehe mir, denn mir ist es wie bei der Obstlese, wie bei der Nachlese der Weinernte. Keine Traube zu essen, keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Jetzt verstehen wir den Herrn Jesus geistlicherweise. Bis morgens früh, da ihn hungerte, sah er von Weitem einen Feigenbaum im Blätterschmuck. Dann wusste er, also der müsste jetzt Frühfeigen haben, nach der Natur des Feigenbaums. Denn wie in gleichem Maße wie die ersten Blätter zu sprossen beginnen, wachsen aus der Rinde der Äste des Feigenbaums kleine Feigen. Das sind aber noch keine Feigen, sondern im Innern dieser kleinen Feigenformen, die heranwachsen, ist die Riesenzahl der Blüten verborgen, unsichtbar. Und in dieser Unsichtbarkeit wird auch die Fruchtbarkeit, die Befruchtung vollzogen. Und dann verwandelt sich der ganze riesige verborgene Blütenstand in das wunderbare Fruchtfleisch der Feige. So wunderbar ist das, was Gott schon in der Natur uns vom Feigenbaum zu sagen hätte. Da gäbe es schon allerhand nachzusinnen. Frühfrucht vom Feigenbaum, nach der meine Seele begehrt. Gott, finde keine. Wehe mir. Jetzt aber haben wir unser hohes Lied, das Lied der Lieder vor uns. Im ganzen Neuen Testament finden wir keine weitere Hoffnung für den Feigenbaum als nur wie weit, dass er wieder Blätter gewinnt. Dann haben wir, glaube ich, heute früh oder gestern bezeugt, den vergleiche ich mit einem Haushalter, einem Schriftgelehrten, einem Haushalter, der aus seinem Schatze Neues und Altes. Die Probleme, haben wir gehört, die das Neue Testament stellt und die Fragen, die sind im Alten Testament beantwortet und die des Alten im Neuen. So hat Gott dafür gesorgt, dass wer nicht beide anerkennt, kommt nicht hinein und sieht nicht durch. Also, die schönste Aussage, ihr könnt die ganze Bibel durchstöbern, wie ihr wollt, finden wir nun im Hohen Lied. Wir lesen noch einmal in Kapitel 2, Vers 10 an. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir, mache dich auf, meine Freundin, Mithirtin, Herdengenossin, haben wir gesehen, meine Schöne, und komm, denn siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, er ist dahin. Die Blumen erscheinen im Lande, das heißt, jetzt beginnt Gott Herrlichkeit zu wirken in Israel. Die Zeit des Gesanges ist gekommen, gab es denn andere Zeiten? Wie steht? Weinens und Klagens. Und du solltest noch eine Stelle wissen, die wir von Jugend an kennen. Ich denke es gar nicht so böse. Ein feines Wort am Anfang eines Psalmes, ich weiß nur, in meiner Bibel steht das auf der rechten Seite, in der linken Kolonne, in der Mitte. Nicht? Ja. Das heißt, ich werde es bald finden. Nicht? Das heißt, deiner hart schweigend der Lobgesang. Also Gott wartet 2000 Jahre, bis wieder in Jerusalem in seinem heiligen Tempel Lobgesänge ertönen. Ein ergreifendes Wort. Deiner Gottes hart schweigend der Lobgesang. 2000 Jahre verstummt. Was Israel, Jerusalem, was den Feigenbaum betrifft. Und jetzt, die Zeit des Gesanges ist gekommen. Und wir sagen jetzt schon Halleluja. Die Zeit des Gesanges ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Was ist denn das, die Stimme der Turteltaube? Der Heilige Geist ist im Begriff, sich niederzulassen. Nicht? Jetzt findet die Taube für die Sohle ihres Fußes mal einen vorläufigen Ruheplatz. Die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Und jetzt, der Feigenbaum rötet seine Feigen. Und die Weinstöcke sind in Blüte, geben Duft. Der Feigenbaum rötet seine Feigen, während die Weinstöcke erst in Blüte stehen. Wer kommt zuerst dran im Haus Israel? Der Feigenbaum. Frucht zu bringen und dann aber wunderbarste Frühfeigen. Schöner könnte es nicht gesagt werden. Und die Weinstöcke stehen in Blüte, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Und in dem Zusammenhang ist das vorerst wer? Die Tochter Zion erneuert die Braut, das Weib des Lammes. Darf ich vorausblickend im Hohen Lied drei Verse lesen, die typisch prophetischen Zeitvorauscharakter haben, Wir werden es schon ahnen, wenn wir es hören, wenn wir es lesen. Und zwar in Kapitel 3, Vers 6 vorerst. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her, wie Rauchsäulen durchduftet von Myrrhe und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Krämers? Siehe da, Salomos eigenes Tragbett, 60 Helden rings um dasselbe, von den Helden Israels. Sie alle führen das Schwert, sind geübt im Kriege. Erste Stelle, zweite Stelle, Kapitel 6, Vers 10. Wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, rein wie die Sonne, furchtbar wie Kriegsschar und so weiter? Drittes Wort, Hohelied 8, Vers 5. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her, sich lehnend auf ihren Geliebten? Unter dem Apfelbaum habe ich, unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Dort hat mit dir Wehen gehabt deine Mutter, dort hat Wehen gehabt, die dich geboren.
Zur Fortsetzung des Themas die Kassette bitte wenden.
Wer ist sie, die da heraufkommt? Dann haben wir ja das Wort. Die Helden, diese 60, sind Helden aus Israel. Und wenn wir an Offenbarung 12 denken, uns dort umsehen, dann haben wir den Teil Israels, und zwar in der nächsten Gegenwart vor uns, für welche Körperschaft Gott heute schon einzelne, vielleicht schon viele sammelt, nämlich für jenes Weib mit der Sonne bekleidet, 12 Sterne in ihrer Krone und den Mond unter ihren Füßen. Jetzt kommt zum ersten Mal aus Israel eine Heilskörperschaft hervor, tritt in Erscheinung, die nun nicht mehr weiblichen Charakter hat, sondern männlichen Charakter. Deshalb verstehen wir, männlicher Sohn, Israel als Volk den anderen Völkern gegenüber, ist sonst ein weiblicher Sohn. Da der Satan nun weiß, dieser männliche Sohn, den dieses Weib, das sind die 144.000 aus Israel, jetzt dann, wer weiß wie bald, in wenigen Jahren oder einem Jahrzehnt oder anderthalb Jahrzehnten wird das geschehen, das Leben gibt, diese, eine weitere Heilskörperschaft aus Israel, aus dem Gläubigwerden, aus den 144.000, so sind diese schon fruchtbar erwachsen als Weib, diese 144.000, dass sie einem Sohn aus ihnen kommen, wählt Gott noch eine Herauswahl heraus, die nun männlichen Charakter hat. Und da der Satan weiß, dieser ist, dieser eben geboren werdende Sohn aus Israel ist mir gefährlicher als die Mutter. Ne? Deshalb wartet er, bis er geboren wird, in Erscheinung tritt, greifbar für ihn und will ihn sofort verschlingen. Ne? Da kommt ihm Gott zuvor und entreißt ihn, kaum eben zum Vorschein getreten, weg, Entrückung, wohin? Zum Throne Gottes, gestattet, wenn ich jetzt sage, wo wir sollen ja hingelangen zum vollen Mannesalter, wir auch, nicht? In Christo. Wir bilden den Leib des Christus, anders ausgedrückt, jetzt im Blick auf Israel, wir bilden den Leib des Bräutigams. Und die Auswahl aus Israel, dieses Weib, ist dann die Braut. So ist lehrmäßig die Situation. Er darf so geschaut werden. Das ist wunderbar, mit allen Konsequenzen. Nun, der wird entrückt, dieser männliche Sohn aus Israel in letzter Stunde, in letztem Augenblick, zum Thron Gottes. Und jetzt sage ich, zum Thron Gottes, wo wir schon eine Zeit lang sind, vor dem Richterstuhl Christi, als sein Leib, als der vollkommene Mann Gottes, und diese Körperschaft aus Israel, die nun auch männlichen Charakter hat, sehe ich dem Leibe des Christus als letztes Stück noch hinzugefügt. Jetzt aber interessiert uns das Weib. Was geschieht mit ihm? Wir sind ja, wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her? Vers 14. Und es wurden, oder Vers 13 zur Orientierung, als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er das Weib, welches das Männliche geboren hatte. Und es wurden dem Weibe die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, auf dass sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo selbst sie ernährt wird, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Also da haben wir ein Weib, und zwar mit der Sonne bekleidet, eine Geliebte Jesu Christi, eine Sulamit auf ihre Weise, auf ihrer Ebene, vor uns, und die wird vor dem Zugriff Satans auf die Erde geworfen, in Sicherheit gebracht, in eine Wüste. Ich will sie in die Wüste führen, wozu? Steht geschrieben, um ihr zu Herzen zu reden. Und wenn es so weit ist, wenn sie so weit belehrt ist und den Herrn völlig erkannt hat in seiner Liebe und seiner Vollkommenheit, dann steigt sie dann so herauf zu ihm, wie wir hier lesen dürfen. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her, wie Rauchsäulen, durchduftet von Myrrhe und Weihrauch? Warum gerade von Myrrhe und Weihrauch? Weihrauch ist der Hauptbestandteil des heiligen Räucherwerks. Und das heilige Räucherwerk stellt dar die Gebete der Heiligen und die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Helden erscheinen da um Salomo herum. Das Trafet Salomo stellt die Gottesruhe, den Gottesfrieden dar, in dem er nun ruht. Und Gott ruhte am siebten Tage und segnete ihn und heiligte ihn. Das ist hier dargestellt. Und dann, sie alle führen das Schwert, sind geübt im Kriege. Oh. Geübt im Kriege. Haben wir noch nicht genug Krieg hinter uns und noch vor uns? Das heißt in Daniel 9, und Krieg und fest beschlossenes von Verwüstungen bis ans Ende. Und das Ende nach Daniel 12 sind die letzten 3,5 Jahre dieses Zeitalters. Wissen wir also, womit wir zu rechnen haben, und können unserem Gott nicht täglich genug danken, dass wir heute noch in Frieden zusammenkommen können. Dass wir danken können, entsprechend flehen und Bitte und Gebete aussprechen dürfen gegenüber Gott für alle Menschen und für alle, die in Hoheit sind. Dass gegenwärtig wieder der Außenminister der USA und die Hoheiten in Moskau zu Gesprächen zusammensitzen, halte ich dafür, wenigstens für die wenigen treuen Gebete, die noch zum Himmel steigen, für alle Menschen und für alle, die in Hoheit sind und so weiter. Dass sowas noch möglich ist überhaupt. Dass Gott die bestimmten Ereignisse der Kriege und Verwüstungen und Schrecken der Endzeit zurückhält, 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 bis es nicht mehr auf die Sekunde nicht mehr anders geht. weil er ja die Tage der Rache abkürzt auf ein zum Glück unglaubliches Minimum in seiner Barmherzigkeit. Kapitel 1, Vers 16. Siehe, du bist schön, mein Geliebter, sieh an ihn, ja, holdselig, ja, unser Lager ist frisches Grün. Die Balken unserer Behausung sind Zedern, getäfelt Zypressen. Ich bin eine Narzisse Sarons, eine Lilie der Täler, ihr Lieben. Wenn es irgendwelche lieblichen, poetischen, lyrischen, romantischen Lieder, Verse gibt, dann haben wir doch jetzt auch so langsam den Eindruck, was Menschen möglich ist in menschlicher Sprache. Und jetzt sollten wir natürlich noch Hebräisch können, nicht? Und dann würde hier der Garten Gottes, der hier aufleuchtet im ganzen hohen Lied, nicht? Würde uns schon zurückversetzen, nicht nur ins Paradies von Adam und Eva, sondern ins Originalparadies, in welches eines Tages der Apostel Paulus entrückt wurde. Er konnte hinterher nicht mal sagen, war mein Leib dabei oder war der nicht dabei. Auf alle Fälle war sein Geist dort. Im dritten Himmel, im Paradiese war er. Da er dort war, nicht mehr in dieser Schöpfung, weder auf der Erde sowieso nicht, Paradies auf der Erde, auch nicht im Paradies in den Himmeln, denn Johannes wurde entrückt oder versetzt bis zum Throne Gottes in den Himmel, nicht? Im Buch der Offenbarung. Für ihn galt der Befehl Gottes, was du gesehen und gehört hast, schreibe in ein Buch und sende die Schriften den sieben Gemeinden. Was aber Paulus gesehen und gehört hat in jenem Paradies, was sagt er davon? Ist unmöglich, dass es ausgesprochen oder sogar geschrieben werden könnte. Ich hörte unaussprechliche Dinge. Natürlich hat er auch gesehen. Da war er im Originalparadies, in jenem Licht Gottes, wo sonst niemand zukommen kann. Zu Hause beim Vater. In welchen Augenblicken hat ein Ausleger mal gewagt, zu überlegen und dann sich auszudrücken, in welchem Zeitpunkt Gott dem Apostel Paulus solche einmalige Gnade geschenkt hat, nämlich, bitte? Ja, als er aus der Stadt geschleift wurde, und dann gesteinigt und, wie wir lesen, als tot liegen gelassen blieb. Und erst nach einiger Zeit kamen dann die Jünger nach und wollten ihn aufheben, wegtragen. Und da war er wieder lebendig, geheilt. Ob im Leibe oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Welche Vermutung dürfte die richtigere sein? Außerhalb des Leibes. Denn da er seinen Leib nun wirklich hat zerschlagen und töten lassen, hat der Herr seinen Geist wunderbare Dinge erleben lassen. Und als bei Stephanus die Steine flogen, nicht, da sah er den Herrn stehen zur Rechten der Majestät in den Himmel. Nicht? Also dürfen wir auch getröstet sein. Ich lächelte ihnen zu, und das ist noch mehr, ne? Als sie kein Vertrauen hatten, dürfen wir getrost sein. Der Herr ist treu. Ich habe jetzt eben das Wort ausgesprochen, Garten Gottes. Jetzt denken wir wieder daran, die Blumen erscheinen im Lande, der Weinstock blüht und der Feigenbaum rötet seine Feigen. Die Stimme der Turteltaube lässt sich hören und so weiter. Vers 16. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Der unter den Lilien weidet. Eine andere Stelle, Kapitel 6, die ersten zwei, drei Verse. Jetzt fragen endlich die Töchter Zions: Wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Jetzt sind sie so weit geführt worden vom Herrn, die Töchter Jerusalems, dass sie aus der Stellung des Beneidens oder des Neides gegenüber der Sulamit innerlich überführt wurden, ist doch recht so. Sie geben ihr nun das Zeugnis, wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Wohin hat dein Geliebter sich gewendet? Und wir wollen ihn mit dir suchen. Seht mal, was bringt der Geist Gottes alles fertig? Ist nicht unsere Auswahl vor Gott, dass wir vor der Tochter Zion vollendet werden als Glieder am Leibe des Bräutigams? Ist das von Gott nicht zweimal dazu gesetzt, um sie, die Töchter Zions, zur Eifersucht zu reizen? Steht in Römer 11 zweimal. Und was ist das Ziel dieses Göttlichen zur Eifersucht reizen? Dass sie es einmal verstehen werden, der Herr hat es umso wunderbarer gemacht, dass er nicht zuerst die Tochter Jerusalem vollendet, sondern zuerst die ganz Schwarze. Die Tochter des Pharao. Weiter. Und wir wollen ihn mit dir suchen. Sie antwortet prompt: Mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen, zu den Würzkrautbeeten, um in den Gärten zu weiden. Wer weidet? Der gute Hirte. In den Gärten und Lilien zu pflücken. Was bedeuten die Lilien? Wahrlich, ich sage euch, seht die Lilien des Feldes. Ich sage euch, Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht gekleidet wie eine von diesen. Das sind noch bescheidene Exemplare, nicht? Also was stellen Lilien, Blumen allgemein, Lilien dar? Herrlichkeit. Herrlichkeit. Mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen. Er hat sie oben lassen. Die Töchter Zions sind ganz eins jetzt mit ihr, wollen mit ihr ihn suchen, ist aber gar nicht nötig, denn sie weiß, wo er ist. In seinen Garten hinabgegangen, die Erde, die neue, in seinen Garten hinabgegangen, zu den Würzkrautbeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Ich bin meines Geliebten, und mein Geliebter ist mein, der unter den Lilien weidet. Merken wir, eine menschliche oder eine Sprache in Menschenworten, die jedes menschliche Fassungsvermögen weit übersteigen. Kann nur der Heilige Geist dieses Kunststück, sich menschlicher Worte in kürzester Form bedienen und Unendlichkeiten der Liebe, Treue und Barmherzigkeit Gottes zu bezeugen. Um Lilien zu pflücken, wenn ich das Wort lese, werde ich immer erinnert daran, als unsere älteste Tochter ein Töchterchen war von 10 bis 13 Jahren, da wurde sie jeden Winter aufs Krankenbett gelegt, aufs Schlimmste, mit Gelenkrheuma. Der Arzt hatte jedes Mal Bedenken, ob sie noch am Leben bleibe, weil das Herz so mitgenommen wurde. Da war es ihr auch schon bewusst, dass es zu Ende gehen könnte. Sie stand an ihrem Bettchen. Dann sagte sie, du Papa, kann ich dann im Himmel auch Blümchen pflücken? Wie gut, dass ich ihr wie antworten konnte, nicht als hochheiliger Eisheiliger, nicht? Nee, also solche, das ist ja dummes Zeug, das macht man auf der Erde und so weiter, gell? Wenn der Herr in seiner Herrlichkeit in seinen Garten geht, um Lilien zu pflücken, dann durfte ich meinem Töchterchen sagen, ganz wunderbare Blumen darfst du dann pflücken. Dann kam ein Augenblick, da waren die Schmerzen so wahnsinnig, ihr stand an ihrem Bett zu Häupten, sie lag so da, hier, das Haupt da, die Füße. Ich wusste in meiner Verzweiflung, sie schrie drauf los, mir nicht anders zu helfen, als einfach zum Herrn zu schreien, nahm sie so unter den Armen, hob sie auf, wollte sie dem Herrn darstellen. In dem Augenblick war es still und die Schmerzen weg. Seht, ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Um Lilien zu pflücken, Kapitel 4, von Vers 10 an. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Ja, was ist das für ein Verhältnis, Schwester und Braut? Das geht doch nicht. Geht das nicht? Wer war dann die Frau Abrahams? Seine Halbschwester, nicht? War seine Halbschwester. Und Jakob hat auch eine Frau aus seiner nächsten Verwandtschaft zum Weibe genommen. Und Isaac auch. Das heißt, ich nenne gleich das Anfangsfragezeichen, das Bibelkritiker mit Wonne pflegen zu zeichnen. Woher nahm Kain sein Weib? Nicht, das ist da noch schwieriger. Ne? In den Tagen Abrahams war es noch kein Nachteil, eine Halbschwester zu heiraten. Warum? Weil der Mensch noch nicht sehr lange aus der Hand Gottes hervorgegangen war. Je mehr nicht die Aufwärtsentwicklung der Menschheit sich vollzogen hat, sondern je mehr die Degeneration sich vollzogen hat, umso nötiger wurde es, immer mit weiteren Verwandtschaftsdistanzen heiraten einzugehen, Ehen einzugehen. Nach dem Gesetz seit Mose war das schon nicht mehr erlaubt. Rückblendend zu Kain heißt das was? Er hat ohne weiteres eine seiner Schwestern heiraten können. War ganz in Ordnung damals. Ohne jeden Nachteil. Da der Mensch eben nicht vom Affen abstammt und dann es zu der blendenden Höhe von heute gebracht hat, sondern da es umgekehrt ist, dass Gott den Menschen so herrlich geschaffen hat, wie die neuesten Meldungen der Archäologie vor uns stehen, dass vor 6000 Jahren, 5 oder 6000 Jahren zum ersten Mal eine Menschheit dastand, zum ersten Mal, mit einer Hochkonjunktur, nicht Konjunktur, sondern Hochbildung technischer und jeder Art, plötzlich da war. Sie sagen, wir haben geologisch eine jungfräuliche Erde ab 5.000, 6.000 Jahren vor uns. Alles andere sind Lügengespinste. Es ist das Gegenteil. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde vor wenigen tausend Jahren. In seinem Bilde. Und da der Mensch sich von Gott gelöst hat, Anthropos, Mensch heißt der Strahlende, Als solchen hat Gott den Menschen geschaffen. Solange die Gegenwart Gottes, der Lichtstrahl der Gegenwart Gottes, des Lebens, der Kraft, der Schönheit, des Geistes, den ersten Menschen erfüllt hat, durchstrahlt hat, strahlte er auch immer mehr. Im Augenblick, da er den Worten der Lüge sich zuwandte, denn dem Versucher mehr glaubte als dem Herrn, zog sich der Herr zurück. Und dem Menschen blieb nur noch die Kraft, Strahlkraftreserve, die er im Augenblick hatte, als er von Gott wegfiel. Und unsere Wissenschaft lehrt uns, es gibt heute im ganzen Kosmos 4 sogenannte Verstrahlungsordnungen. Alles, was existiert, verliert ständig an Strahlkraft. Also geht es in der Schöpfung aufwärts oder abwärts. Und eigenartig, jedes Element, das heute noch Strahlkraft besitzt, wie Radium, wie Helium und ähnliche Dinge, nicht, die wir kennen, sind, wenn sie sich verstrahlt haben, die Strahlkraft völlig eingebüßt haben, bleibt bei jedem Element, es kann bis jetzt heißen und sein, wie es will, was es will, bleibt Blei übrig. Blei. Was hat Blei für eine Eigenschaft in Bezug auf Strahlkräfte? Nicht nur keine, sondern lässt keine Strahlkraft mehr durch. Da nun Blei nach der Schrift die Gesetzlosigkeit bedeutet. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, steht geschrieben, in unseren Jahrzehnten. Brauchen keine Beweise zu bringen oder zu nennen. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand, bedeutet, wenn sie ein gewisses Maß erreicht hat, dann ist sie ganz Blei, dann lässt sie keine Strahlkraft des Geistes Gottes, der Gegenwart Gottes mehr durch. Und dann ist das Gericht beschlossen, das Herz ist verhärtet. Und dann bleibt nur noch Gericht übrig. So sehen die Dinge heute aus. Und der von Gott gesetzte Beherrscher sämtlicher Strahlkräfte in der Schöpfung war der strahlende Mensch. Und der hat heute seine letzte Strahlkraft, noch die letzte Phase, er ist nur noch ein glimmender Docht. Das ist Glück, was Strahlkraft betrifft, sonst gesetzlos. Zum Glück haben wir ein Wort, dass Gott auch nicht in Verlegenheit ist in Bezug auf das Blei der Gesetzlosigkeit. Er kann auch dieses Blei verschwinden lassen, wegschaffen, steht geschrieben. Aber nur er, nur er. Es handelt sich hier um die letzte Phase einer göttlichen Strahlkraft, sodass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen, er heute so weit ist, dass er beim Affen gelandet ist. Ich sage eher. Da würde Bruder Heller sagen, das ist eine Beleidigung für den Affen. Ja, hat noch etwas, nicht? Ja. Ich weise noch abschließend noch einmal auf die Verse in Kapitel 6 hin. Da sprechen die Töchter Zions, die vorher neidisch waren auf diese Tochter des Pharao, diese Sulamit: Wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Wohin hat dein Geliebter sich gewendet? Und wir wollen ihn mit dir suchen. Sie weiß, wo er ist. Mein Geliebter ist in seinen Garten hinab gegangen, zu den Würzkrautbeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein, der unter den Lilien weidet. Was sind Lilien? Wahrlich, ich sage euch, seht die Lilien des Feldes. Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Er ist der gute Hirte, der seine Herden, die jetzt vollendet sind, in Herrlichkeiten, in herrlichen Gärten weidet. Nicht nur auf grünen Auen und frischen Wasser, sondern im Garten Gottes. Bewohnerin der Gärten, lass deine Stimme hören. Und wenn wir als solche, die zu einem Garten Gottes haben werden dürfen, wenn auch nur in den Anfängen, dann unsere Stimme hören lassen, einen Wohlgeruch verbreiten dürfen, dann wird es manchem Menschen wohl, wir brauchen nur da zu sein. Amen.
Amen.